Stup. Erster Johannes 4. Weiter geht's. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Da müssen auch wir aufpassen, ne? So ein Prophet ist ja eigentlich nur ein Sprachrohr Gottes. Also wir sind auch Propheten. Auserwählte Männer und Frauen aus seinem Volk, durch die er reden will, zu entweder seinem Volk oder zu den Heiden. Ne? Also selbst wenn du in der Welt bist und nur laut betest, bringst du Licht zu den Menschen und Gottes Reden. So. Und wenn man so guckt, so in diesen christlichen Bücherregalen, so, dann findet man da etliches, so an was Gott ist oder was man denkt, so was Gott denkt und wie er fühlt und so weiter. Und wäre das wirklich alles von einem Geist, vom Heiligen Geist inspiriert, ja, dann müsste das der gleiche Gott sein, mit der gleichen Denkweise. Und ich rede hier nicht über theologische kleine Dinger, Doktrinen oder so, die da, wo man sich streitet oder sonst was, sondern man kann schon in der christlichen Bücherei einige Evangelien finden. Ne? So, von daher muss man prüfen. Die Gemeinde Borea ist dafür ja bekannt, so, ne? So wird immer wieder angeführt, so, und die haben geprüft, was sie gehört haben, selbst Paulus. Ne? Die haben die Schriften genommen, die sie zur Verfügung hatten, vom Heiligen Wort, so, und haben nachgeforscht, ob das wirklich so stimmt. Das ist weise. Und du kannst sehen, die Geschwister, die wirklich reif sind und wirklich tragen können und die Gott gebrauchen kann und gebraucht, so, und das sind die, die nicht alles glauben, was sie hören, sondern die so viel Gottesfurcht haben, dass sie sagen, okay, ich gehe zu meinem Schöpfer und lass es mir erklären. Wir haben alle den gleichen Geist bekommen, der in uns wohnt, und der ist unser Lehrer. Und ich habe viele dumme Christen kennengelernt, so die das nicht tangiert, sondern jede neue Lehre nehmen sie sofort auf, und so ist es dann. Ne? Und widersprechen sich eigentlich selbst in so vielen. Und wir müssen aufpassen, weil es gibt verschiedene Geister, ne? Und entweder werden vom Heiligen Geist gelehrt oder von einem dämonischen Geist. Paulus sagt, all diese Götzen, die angebetet werden, da stehen Dämonen dahinter. So, und diese falschen Götter, die sich anbeten lassen und die zum Teil auch wirken bei den Menschen und erhören manches Gebet, so, aber es ist nicht der Geist Gottes. Es ist, dient immer zur Zerstörung im Endeffekt. Und so sind auch die Geister hier in der Gemeinde unterwegs und sagen, reden wie Christen. Ne? Es müssen noch nicht mal so große Irrlehrer sein oder falsche Lehrer, die reinkommen und sagen, ich bin ein Lehrer und ich habe neue Weisheit, sondern einfach nur Christen, die in der Gemeinschaft sitzen und einfach über Gott reden. Ne? Und auch ich habe mich oft geirrt. Ne? Wo ich irgendwas gesagt habe, und Gott hat mich im Nachhinein dann zurechtgestutzt und hat gesagt, so, das habe aber nicht ich jetzt gesagt. Und so müssen wir aufpassen und uns selber prüfen. Und ich glaube, es wird schwerer, je reifer man wird und je älter man wird und je mehr man weiß, sich selbst zu prüfen. Weil wenn der Glaube zum Alltag geworden ist und seine eigene Theologie zum Alltag gehört, dann steht das fest. Es ist wie wenn du ins Altersheim gehst, super schwer da zu evangelisieren, weil die Leute sind einfach fest. So, und die haben sich entschieden so oft, dass sie nicht mehr verändert werden wollen. Ja. Zum Glück gab es auch zwei Highlights in der ganzen Zeit, wo wir da waren. Also es ist noch möglich, dass Gott durch so ein altes, hartes Herz bricht. Ne? Aus schwer. Und so müssen auch wir weich bleiben vor Gott. Und selbst wenn du alt wirst und reif und gottesfürchtig, darfst du trotzdem nie vergessen, dass du fehlbar bist. Ja. Und Johannes versucht hier, die Gemeinde zu beschützen. Ich sage so, Leute, da sind Geister unterwegs, die auch in euren Gemeinden wirken, in eurem Glauben wirken wollen und so. Und zwar euch im Endeffekt wegzuführen von Christus. Von daher sei nicht dumm und glaub nicht alles, was du hörst, sondern prüfe. Und prüfe auch deine Gefühle und die Stimmen, die du drinne hast. Weil nicht alles, was du hörst, ist von Gott. Und es gibt gute, Johannes wird heute hier zwei Sachen nehmen als Prüfung, ob es ein guter Geist ist oder ein böser Geist, ob die Lehre von Gott kommt oder nicht. Gibt auch noch praktische Sachen, wo du testen kannst, so vom Logischen her, ob das von Gott ist oder nicht. Ne? Also einmal ist klar, hat Johannes hier schon gesagt, letzte Woche oder so, widerspricht's dem Wort Gottes. Dann ist logisch, Gott kann sich nicht widersprechen, dass nicht von Gott kommt. Eine andere Sache ist, das, was die Stimme sagt, bringt es dich der Gemeinschaft nahe oder entfernt es dich von der Gemeinschaft? Wenn es dazu dient, dich rauszuhalten aus der Gemeinde, ist klar, dass es nicht von Gott kommen kann. Führen dich die Stimmen in die Anbetung zu Gott oder von der Anbetung Gottes weg? So, wenn es dich von Gott wegbringt und dich nahe, dann ist es klar, dass es nicht von Gott ist. Bringt sich dazu, mehr zu beten, Gott persönlicher zu suchen und bringt es dich auch mehr in seine Nähe oder bringt sich nur dazu, weiter wegzutreten und weniger persönlich zu sein mit Gott. Also gibt es verschiedene Sachen und es gibt nicht nur geistliche Sachen, sondern oder Stimmen oder was auch immer, sondern auch so diese alltäglichen Sachen. Entscheidungen, die du tust, Wünsche, die du hast in deinem Alltag so und du musst halt abwägen, so ist es wirklich in Ordnung, bringt es mich wirklich voran oder hält es mich ab von dem, was eigentlich wirklich mir gut tut. Und wenn da Sachen sind, die dich entfernen von Gott, dann kannst du wissen, das ist nicht vom Heiligen Geist. So, das, was Gott wirkt in uns, ist ihm näher zu sein und mehr eins. Und das ist wichtig. Und du kannst beobachten, wenn du dich gehen lässt, ne, so, und dein Herz nicht mehr diese Nähe sucht und du dich auch nicht mehr nah fühlst bei Gott, wenn du merkst, deine Gebete werden weniger und oberflächlicher und immer mehr selbstbezogen, ichbezogener. Ne? Wenn du merkst, dass deine Seele die Anbetung im Gottesdienst nicht mehr so danach hungert, sondern wenn es dich vielleicht eher nervt, so ein, wenn du dich überwinden musst zu singen in der Gemeinschaft oder sonst was, so ein, wenn du merkst, dass du nicht mehr diesen Wunsch hast, Leuten zu dienen, Christus laut zu machen, das zu geben, was du empfängst für andere, ne? Dann kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass du den falschen Stimmen hörst, zuhörst. Ja, das ist nicht vom Geist Gottes, sondern entweder menschlich oder dämonisch. Von daher lasst uns aufpassen, lasst uns prüfen, unseren Geist prüfen, uns selber, unseren Glauben prüfen. Weil Gott möchte, dass wir glückselig sind, auch hier. Und daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Ja. Gab es hier die, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie ist die Sekte Gnosis? Wie nennt man die dann? Die Gnostiker? Ich keine Ahnung. Ja. Und die haben halt, und das war ein Riesenproblem, weil ihre Gemeinschaft ist gewachsen in der Zeit damals und hat die Gemeinden infiltriert und deswegen warnt doch Paulus so viel in dem Bereich, so den Gemeinden, weil es war aktuell. Das waren doch die Leute, die die Apostel schlecht gemacht haben oder runtergedrückt haben und gesagt haben, ja, wer sind denn die Apostel? Ne? Wir kommen mit einer Erkenntnis, die viel tiefer geht und viel weiter ist. Wir haben einen viel tieferen Blick bekommen von Gott. Und da war Gott und Christus keine Person, sondern mehr sowas wie Licht, Energie, eine Kraft. Ne? Und Jesus ist nicht gekommen im Fleisch, sondern als Projektion von irgendwas. Keine Ahnung, so, ich will da auch nicht so tief nachforschen, was die alles glauben. Ich denke, es weiser, das Licht zu forschen, aber hier ist halt der Punkt, wo Johannes genau diesen Kreis in der Gemeinde anspricht und sagt so, die sind nicht von Gott, wenn die sagen, Christus war auch nicht vollkommen Mensch. Und Christus war vollkommen Mensch. Wäre nicht vollkommen Mensch gewesen, hätten wir ein Riesenproblem, weil dann ist da niemand fähig, irgendwie diese Schriftrolle mit den Siegeln zu lösen, weil es musste ein Mensch sein, der für die Menschen bezahlt. Ein Mensch musste bezahlen für die Schuld, die er selbst getan hat. Und deswegen musste Gott auch kommen als Mensch. Und auch Christus wird in der Ewigkeit verherrlicht sein und mit uns zusammenleben. Und ich weiß nicht, in welcher Form. Aber theoretisch, wenn er der Erste ist und wir die danach, dann muss er ja auch dort Mensch sein. So, ne? Obwohl er trotzdem noch Gott ist. So ein erster Adam steht im Hebräerbrief. Ja. Der zweite Adam. So ein, der zweite, der neue Mensch. So ein, von daher, nimmt Johannes hier ganz klar und ohne Umschweife einfach den Wind aus den Segeln von den Irrlehrern und sagt zur Gemeinde, Christus war vollkommen Mensch und wenn jemand was anderes behauptet, dann ist das nicht von Gott. Und dann geht's weiter. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem haben wir schon gehört, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Ja, haben wir schon gesehen und schon genug drüber geredet, deswegen nur noch mal kurz. Der Antichrist kommt und offenbart sich als Messias, als Christus. Ja. Und die Juden glauben das die erste Zeit, bis sie ihnen die Augen aufgemacht werden und dann erkennen sie, nee, das ist nicht Christus. Ja. Das ist nicht unser Messias, der war schon da. Ja. Hier, Vers 4, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, darum reden sie von der Welt und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, der hört nicht auf uns. Und daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ich mag Johannes. Der ist einfach ziemlich klar. Ohne dieses ganze Gefühlsdüdelei könnte man irgendwie jemanden verletzen. Der pauscht, macht nicht weich oder hübsch, sondern er ist einfach direkt. Ne? Ein knallhart in dem Bereich, weil es da um Seelen geht, die entweder ewig verloren gehen oder ewig gerettet sind. Bei dem Thema, da braucht man nicht drum herum reden, sondern muss man retten. Ja. Das ist wie mit dem Bild hier, wo jemand einen Abgrund zuläuft und es einfach nicht mitbekommt. Ne? Und da ist der Christ neben ihm und sieht zu und aus Höflichkeit versucht er drum herum zu reden oder sagt gar nichts. Ne? Und derjenige stürzt ab und ist weg. So ein, ist einfach dämlich. Es ist das Gegenteil von Liebe. Ne? Es ist Gleichgültigkeit gegenüber diesen Menschen. Liebe bedeutet aber, dass man sich hingibt auf seine eigenen Kosten hin, ne, und zuruft. Und so ist auch hier knallhart und sagt einfach, die Gottes Wort verfälschen, die nicht an der Wahrheit hängen, die sich ihren eigenen Glauben bauen, so ein, sind einfach nicht aus Gott und fertig. Weil würden sie aus Gott sein, dann würden sie Gott so nehmen, wie er ist. Punkt. Und daran kann man erkennen, ob das ein Geist des Irrtums ist oder ob das Gottes Geist ist. Und wenn du ganz ehrlich bist, kriegst du das bei dir selber ja auch mit. Wenn du von Neuem geboren bist und der Heilige Geist in dir wohnt, wenn du irgendwie was hörst oder was mitbekommst, dass du irgendwo falsch liegst, dann tust du Buße und sagst, oh. Und dann verwirfst du deine alte Ansicht, oder? Ich würde innerlich zerstört werden und mich zerreißen, so wenn ich wüsste, dass Gottes Wort was ganz anderes sagt als was, wovon ich überzeugt bin. So könnte ich gar nicht leben. Warum? Weil Gott Gott ist und, ne, und ich möchte ihm dienen. Und genauso ist es mit der Sünde, was wir schon gesehen haben. Ein wiedergeborener Mensch ist unfähig dazu, in Sünde dauerhaft zu leben. Es geht einfach nicht. Es würde uns zerreißen. Ich kann nicht dauerhaft in Sünde leben. Ich bin so in Scham und muss einfach Buße tun. Und selbst wenn ich in der Schwachheit bin gerade und einfach keine Stärke finde, um zu siegen, selbst da bin ich unglücklich drin. Du kannst einfach nicht zufrieden sein und leben wie die Welt. Warum? Weil der Heilige Geist in uns wohnt und er ist betrübt und er ist laut und er ist klar und macht keine Unschweife. Er redet den ganzen Tag zu uns, ob wir es nur hören oder nicht. Deswegen können wir da mutig sein bei solchen Aussagen, ne? Aber man muss unterscheiden, weil es gibt gerade bei Theologie und so weiter muss man halt aufpassen, dass man nicht richtet, weil es gibt verschiedene Auslegungen von Gottes Wort. Sachen, wo Gott einfach nicht klar ist und wo er es mit Absicht einfach offen lässt, mehrere Möglichkeiten. Und dann gibt es verschiedene Ansichten, sein Leben, seinen Glauben zu leben. So wie die Korinther, die sehr charismatisch waren, wo Paulus sagte, ihr seid im Kindergarten, werdet erwachsen. Oder die Galater, die sehr mit Gesetzlichkeit zu kämpfen hatten, mit dem alten Bund, wo Paulus reinkommt und sagt so, Leute, seid noch ein bisschen entspannter im Glauben, so, genießt mal ein bisschen die Freiheit und die Gnade. Und so können wir hier sitzen und in manchen Themen verschiedene Ansichten haben, aber trotzdem wirkt der gleiche Geist. Was Paulus hier sagt, hier geht es um Christus, Johannes. Hier geht es um Christus. Hier geht es um das Evangelium, hier geht es um unseren Messias, um den Weg, errettet zu sein und errettet zu bleiben. Von daher, bei einer Sache dürfen wir richten und sagen, das ist nicht von Gott, und zwar, wenn es ein anderes Evangelium ist. Wenn es ein anderer Weg ist, um errettet zu werden oder errettet zu bleiben. Und dann können wir knallhart sagen, das ist nicht von Gott. So. Weil wir haben ein Evangelium bekommen von Christus und von den Aposteln. So. Das ist das Schöne. Da wo viele Christen aus verschiedenen Ecken zusammenkommen, sind sie sehr unterschiedlich. So wie unsere Familien total unterschiedlich sind. Ne? Also meine Familie, und deshalb meine Mama, ein paar Bruder, Schwester, Onkel, Tanten verhalten sich und reden ganz anders als eure. Also würden unsere Familien zusammenkommen, würden wir uns alle fremd sein und verschiedene Ansichten haben. Da gibt es bestimmt auch eine Menge Streit oder was auch immer, wenn es jetzt nicht Christen sind. Ne? Ja, wahrscheinlich auch bei Christen. So, sind nur so doof. Aber ihr wisst, was ich meine. So ist es auch im Leib Christi. Wir sind verschiedene Familien. Wir haben alle den gleichen Vater. Aber trotzdem sind wir verschiedene kleine Kleinfamilien und oder Großfamilien. Ne? So, und da gibt es Spannung. Das ist einfach normal. Aber trotzdem wirkt da der gleiche Geist und das ist schön. Ne? Aber wo du dann wieder prüfen musst und aufpassen musst, ist halt, wenn so ein ökumenischer Zusammenschluss von Christen ist, zum Beispiel bei der ACK hier, als sie sich gegründet haben, das hat ein Jahr gebraucht, bis die überhaupt ihr Evangelium in einem Satz hatten. So viel Streit und so viel hin und her und Gegackstellen, wo ich mich frage, so, wie viel Evangelium gibt es denn, dass man ohne Streit ein gemeinsames finden kann? Und da denke ich dann schon, okay, das ist ein Prüfstein für mich, so, da passe ich auf. Ne? Aber dann kommst du in andere Gemeinden und du redest mit den Christen dort so und du merkst, es ist der gleiche Christus. Ja. Du kannst zusammen beten, du kannst zusammen anbeten, du kannst über Christus reden so und ihn kennenlernen. Und da weißt du, hier ist zu Hause, hier ist Familie. Und da ist egal, welcher Name oben drüber steht, über der Kapelle oder sonst wo. Ne. Hauptsache Christus ist drin. So. Also, lass uns weiterlesen. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe, die ist aus Gott. Und jeder, der liebt, der ist aus Gott geboren und er kennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist die Liebe. das letzte Mal jetzt im ersten Johannesbrief, dass Johannes Liebe anspricht. Wir haben gesehen, wie elementar das ist, dass das Gebot Christus, was er uns gegeben hat. Ne? Glaube, haben wir in Kapitel 3, Vers 23 gesehen. Glaube an Christus ist das erste Gebot. Und Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten und Liebe dich in dieser Agape-Liebe, in dieser aufopfernden Liebe, die nicht ich-bezogen ist, sondern das Gute für den anderen sucht. Und auch hier sagt Johannes, das ist ein Anzeichen dafür, ob ihr gesund seid, ob ihr errettet seid oder nicht, was für einen Lebensstil hast du. Und wenn du einen ich-bezogenen Lebensstil hast, dann hast du Gott noch nicht erkannt. Wenn du nicht bereit bist, nicht das Herz hast und nicht das im Wesenzug von dir geworden ist, nach deiner Schöpfung dich anderen hinzugeben, dann solltest du dich schnell drehen und Gott erkennen. So ihn suchen. Lasst uns einander lieben. Ich musste letztens Römer 14 lesen. Und das war mir nochmal so eine Ermahnung, weil bei Paulus, er sagt, zuerst die Hausgenossen und dann die draußen, und an der Liebe zueinander, von der Gemeinde, von dem Leib Christi, an dieser Liebe wird die Welt erkennen, wer Christus ist. Ne? Und in Römer 14 geht es um einen bestimmten Punkt, der auch, denke ich, hier vielleicht wichtig ist anzusprechen. Jedenfalls hat Gott ihn bei mir angesprochen. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Hier geht es nicht um Sünde, hier geht es um ein schlechtes Gewissen von einem Gemeindemitglied. Der Schwach, sein Gewissen ist ständig überführt, und hat ständig ein schlechtes Gewissen. Ja. Kennen wir ja so jemanden hier. So. Ja. Und natürlich ist es schön, stark zu sein, aber Paulus sagt hier, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Ja. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Ja. Und ich finde, das ist Liebe. Ich lasse meine Überzeugungen hinten an und suche das Wohl von meinem Nächsten. Ich suche gerade einen Vers, wartet. Vers 7 oder Vers 6. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht dafür. Hier geht es um Sabbat zum Beispiel, oder irgendwelche anderen Sache. Sonntage. Ja, schöner Versuch. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn, die Schwachen und die Starken. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen, denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen. Und Vers 15. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Ein schöner Vers. Und so kommen wir Christen zueinander und oft streiten wir uns nur und diskutieren über dieses Essen und Trinken, über dieses Physische, über das außerhalb des Evangeliums. Ja. Und sind total überzeugt von uns. Und das ist ein guter Prüfstein, ob du liebst oder nicht. Paulus sagt hier, hört auf, so kindisch vielleicht zu streiten und zu diskutieren. Gottes Reich ist nicht Essen und Trinken. Ja. Und wenn du mal guckst, ist der Starke genauso schwach, wie der Schwache stark ist, weil der, der stark ist und der alles essen darf und kein schlechtes Gewissen hat mit Gott und in Freiheit leben kann, ja, der soll nicht verachten. Und der, der schwach ist und den sein Gewissen geplagt ist und der in allem Furcht hat und aufpasst und nicht in Freizügigkeit leben kann im Glauben, der soll nicht richten. Und so kannst du sehen, dass wir eigentlich alle beide, ob schwach oder stark, schwach sind. Von daher gibt es nur eine Lösung und das ist die Liebe. Weil die Liebe stellt gleich. So, und die Liebe bringt uns auf eine gemeinsame Ebene. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir am meisten als Gemeinde die Liebe anstreben und dort drinnen zu wachsen. Wir brauchen nicht noch mehr theologische Erkenntnisse und Tiefen oder geschichtliche und kirchliche Daten und Fakten und was auch immer das, was Bedarf ist in der Gemeinschaft, damit sie gesund ist, ist die Liebe. So wie in Philipperbrief da steht, wir sind verbunden mit dem Band der Liebe. Ja. Gott ist Liebe, haben wir gerade gelesen im 1. Johannes. Wir sind alle verbunden mit dem gleichen Gott. Wir sind alle, haben alle den gleichen Geist bekommen. Wir haben alle den gleichen Herrn und er ist für uns alle gestorben und wieder auferstanden. Und von daher lasst uns da aufpassen, dass wir nicht richten und dass wir nicht verachten. Weil da kommt Zerbruch und keine Einheit. Und noch zum Schluss, Vers 20 im Römer, zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Und Vers 19, so lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und was zur gegenseitigen Erbauung dient. So. Und das wäre das Schlimmste für mich so, wenn ich in den Himmel ankomme und dann guckt Gott zu mir und sagt so, guck mal, das sind die drei, die du zerstört hast. Da habe ich was aufgebaut und du hast abgemeißelt. Ja. Durch deinen Stolz und deine Arroganz und deine Selbstliebe. Und Vers 22, du hast Glauben, ja, dann hab ihn für dich selbst. Vor Gott. Denn glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch ist. Weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, das ist Sünde. Wir aber die Starken, wir haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht Gefallen an uns selbst zu haben. Also, wer das nächste Mal bei Clemens Gebetsanliegen lacht, so und kriegt was auf den Deckel. Ne, wir sind nicht hier, um uns zu verherrlichen und die Gemeinde ist nicht, damit unser Name wächst und groß ist und gesehen und geachtet wird, sondern Christus. Und er, wenn du weiterliest, er, Gott weiß, den Schwachen zu halten. Von daher lasst uns da drauf Acht geben, so dass wir hier uns treffen, um uns zu ermahnen, um uns zu erbauen, uns zu ermutigen und irgendwie zum Punkt zu kommen, wie ich jetzt hier meine Predigt. Punkt. Gottes Liebe. Vers 9 in Johannes. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und darin besteht die Liebe, dass nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Sühnopfer für unsere Sünden. Auch ein wunderschöner Vers, wo er das nochmal sagt, nicht du liebst Gott, sondern Gott liebt dich. Und du bist von neuem geboren und er rettet nicht, weil du Gott liebst und tolle Werke tust und selbstlos bist und sonst was, sondern weil Gott selbstlos ist und gute Werke tut. Weil Gott liebt. Er hat uns zuerst geliebt und deswegen können wir ihn lieben. Von daher, wenn du ein schwacher Wurm bist und so ein Häuflein, wie wir es am Mittwoch gelesen haben, Ja, dann ist egal. Dann bist du halt ein schwacher Wurm und ein Häuflein Elend, aber du kannst wissen, du bist ein geliebter Häufchen. Ne? So, und Gott ist fähig, dich zu tragen. Vers 11. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind wir auch schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns allen vollkommen geworden. Das ist das, wo Paulus sich immer wieder ausstreckt und sagt, die Brüderliebe. Leute, die Brüderliebe. Wo Petrus, haben wir gesehen, an allen möglichen Stellen, da wo es auch gar nicht passt, theologisch gesehen oder thematisch gesehen, kommt auf einmal und liebt die Brüder. Das ist das, was Johannes als Zentrum hat, so die Brüderliebe. Warum hat er hier gerade geschrieben? Weil keiner Gott sehen kann. Außer durch die Liebe zueinander. Durch uns wird Gott sichtbar, und zwar für uns als Gemeinde und Gemeinschaft, aber auch in der Welt, von denen, die Gott nicht kennen und nicht hören. Wenn wir praktisch Gott leben und unseren Glauben leben, ist Gott sichtbar und hörbar. Wenn ich euch liebe, dann kann ich nicht herkommen und schweigen, sondern dann muss das raus, wofür ich vorher im Gebet gekämpft habe. Ja. Ich ringe, die meiste Arbeit habe ich nicht hier, sondern die meiste Arbeit habe ich in meiner privaten Zeit, wo ich für euch alle am Kämpfen bin und am Beten und am Ringen. Und ihr wisst, wie schwer es ist, im Gebet dran zu bleiben manchmal. Das ist für mich der schlimmste Kampf überhaupt, für euch zu beten. Und oft komme ich zu dem Punkt, wo ich denke, ich bete viel zu wenig. Du fängst an zu beten und zu kämpfen, merkst auf einmal, oh, jetzt werde ich auch müde. Guck dein Gebetsleben an, und wenn du nicht viel für deine Gemeinde betest, für die Leute und für die Christen, die du so kennst, wenn da nicht viel Raum ist, dann liebst du, bist du, musst du echt wachsen in der Brüderliebe, in der Geschwisterliebe. Weil wir müssen füreinander beten und kämpfen. Sogar Paulus, der Große, hat gesagt, Mann, ich bin so klein, bitte betet für mich, für offene Türen, dass ich reden kann überhaupt. Wir stehen in geistlichen Kampf. Gott lehrt uns die Bibel. Den kann man nicht sehen. Der ist nicht physisch. Wäre manchmal schöner, weil da kannst du draufhauen und du merkst den Druck und siehst die Schäden. Ja. Aber unser Kampf ist anders. Der ist nicht sichtbar. Nur teilweise spürbar. Kaum verstehbar von unserem kleinen Köpfchen her. Ne? Und trotzdem ist er da. Und du kannst es sehen, die Beter unter uns, die ein gesundes und aktives Gebetsleben haben, die sich verstehen zu kämpfen in diesem geistlichen Kampf, die wissen und können erzählen, dass ein geistlicher Kampf da ist. Aktive Beter sind auch aktiv im Kampf drin, und die wissen, dass dieser geistliche Kampf unaufhörlich ist und immer. Dass Engel und Dämonen kämpfen, und zwar um jeden Einzelnen. Weil jeder Einzelne so wertvoll ist in Gottes Augen. Dass er so viel bezahlt hat und gegeben hat. Und auch jetzt lässt Gott nicht locker, sondern bringt uns bis nach Hause. Die Brüderliebe verändert alles. Das ist der Schlüssel zu allem. Weil wenn du anfängst, deine Brüder und deine Geschwister zu lieben, dann musst du Zeit opfern von dir selbst, du opferst dich für andere, und so nehmen andere Raum ein in dir, und so kommt immer mehr Gott rein, und so hörst du auch immer mehr von Gott und siehst immer mehr seine Wunder und seine Taten. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist nur in deiner eigenen Welt zu leben und da zu bauen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in ihm bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Ja. Noch ein Indiz dafür, dass man errettet ist oder nicht errettet ist. Wir dürfen Freimütigkeit haben. Wir haben diesen Geist in uns, wir haben diese Liebe in uns, Gott in uns, der uns zuspricht. Und wir brauchen keine Furcht mehr haben vor Gericht. Eine Freiheit, zu der wir berufen sind in Christus, sagt Paulus. Ich darf freimütig kommen vor meinen Gott und Schöpfer jederzeit. Ohne Gewissensbisse, ohne Scham. Und selbst wenn ich mir meine Füße wieder schmutzig gemacht habe, ich darf kommen und er wäscht zu mir rein. Das Einzige, was ich zu tun habe, ist zu lieben, meinen Gott zu lieben und zu sagen, egal wo ich jetzt stehe und egal wer ich jetzt bin, ich drehe zu meinem Gott und laufe richtig mit ihm. Ich drehe mich zu meinem Gott. Ich tue Buße. Ein bußfertiges Herz hat Freimut und ist so freimütig am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Und wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Noch ein wichtiger Punkt, warum wir in der Liebe wachsen müssen. Wenn du gesund und stark bist in Christus, dann fürchtest du dich nicht vor Gott. Weil es keinen Grund mehr gibt, uns zu fürchten vor Gott. Und nicht vergessen oder verwechseln jetzt, es hat nichts mit Ehrfurcht zu tun, mit Respekt, sondern hier geht es um Angst. Und Angst ist nicht in Liebe. Und wenn du liebst, dann fürchtest du dich nicht. Und du kennst die Christen, die sich sehr viel fürchten. Ihre Beziehung mit Gott hat was mit Strafe zu tun. Ihr Verständnis von richtig und falsch hat was mit Bestrafung oder Belobigung zu tun. Aber so läuft eine gesunde Beziehung nicht zwischen wiedergeborenen Menschen und Gott. Weil da gibt es keine Strafe, sondern Segen. Da gibt es Konsequenzen für Sünde, ja. Und da gibt es auch Konsequenzen für ein lotteriges, faules Leben. Aber es gibt keine Strafen. Das muss uns klar sein. Denn selbst wenn wir Mist bauen und wirklich mal in die Kacke hauen, dient uns trotzdem alles noch zum Guten. Also so richtig verkacken können wir es gar nicht mehr, weil wir versiegelt sind im Heiligen Geist. Und Gott nicht zulässt, dass wir abfallen. Das ist unsere Freimütigkeit. Wie vorhin gesagt, ein von neu geborener Mensch kann nicht in Sünde leben und kann nicht einfach was rausschmeißen aus der Bibel oder was da hinzufügen mit Freimütigkeit. Das macht ein neugeborener Mensch nicht. Ist unmöglich, weil der Heilige Geist innewohnt. Und er lässt es nicht zu, der ist stärker. Wir haben gesehen, dieser Geist, haben wir vorhin gelesen, ist, der in uns wohnt, ist stärker als dieser Geist, der in der Welt ist. Wer könnte ihn zum Schweigen bringen oder stoppen? Niemand. Keiner. Bist du von neuem geboren, dann wachst du in der Liebe, wenn du viel Furcht hast. Und erkenne Gott. Ja. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Und wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und da ist auch bei mir Bedarf. Wir haben gesehen, hier geht es um Furcht. Und ihr seid ja nicht nur meine Brüder, sondern meine Brüder sind ja überall meine Geschwister. Unsere Geschwister in Christus. Und auch da geht der Befehl dazu, zu lieben. Zu segnen. Christus zu suchen. Eine Verbundenheit zu sehen und zu fühlen. Und aus Furcht fängt man schnell an, seine Geschwister aus anderen Gemeinden zu hassen. Hass ist ja nicht nur, dass du drauf rennst und die zerschlagen willst, sondern Hass ist ja auch, wenn du bitter bist gegen denjenigen, wenn du gegen ihn bist halt, ne? Gegen ihn fühlst, gegen ihn denkst und was auch immer. Zum Beispiel hast du deinen Bruder, wenn du sagst, die komischen Charismaten da, die dir die ganze Zeit umkippen, so. Ne? Anstatt vielleicht hinzugehen und zu fragen, wie es aussieht. Oder du hast, indem du sagst, ja, die Gemeinde dort, die taufen Babys. Ja. Das ist absolut dämonisch, die sind nicht von Gott. Aber wenn du hingehst zu diesem Pfarrer, und ihm fragst, was bedeutet für euch Babytaufe? Ne? Dann wirst du schnell mitkriegen, dass die sagen, ja, es ist eine Art Segnung. Also die sind nicht errettet in unseren Augen dann, sondern sind einfach Mitglieder in der Kirche. Es ist eine Art Segnung dafür, dass man das Kind mit auf den Weg bringt. Das machen wir hier auch. Wer das will, Babysegnung. Ne? Was ist daran falsch, ein Kind zu segnen und zu sagen, ich wünsche mir, dass du mit Gott gehst und er dich bewahrt? Das ist was Wundervolles. Ne? Dann gibt es natürlich Sekten, die Babys taufen und sagen, du bist jetzt errettet, weil du in unserer Kirche bist. Das ist ein anderes Evangelium. Ne? Leider. Wäre so toll. Ich würde mit Wasser rumrennen, alle Menschen hier vollspritzen und sagen, du bist getauft, 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 du bist gerettet. Ich würde die Wolke segnen und wenn es regnet, sind alle getauft. Ne, ob sie wollen oder nicht, du kommst in den Himmel. Aber so leicht ist es halt nicht. Ne? Aber wir müssen auch aufpassen, weil du kannst es sehen, dass sehr viel verloren geht und sehr viel kaputt macht, wenn man nicht bereit ist, seine Geschwister zu lieben. Christus zu suchen in dem Nächsten. Das ist schwer, weil es gibt auch Christen, wo ich sage, da wird mir übel. Das ist für mich nicht Gott. Ne? Auch mit denen muss ich mich ja nicht verbrüdern. Ne? Oder eins werden. Die lasse ich außen vor und sage so, okay, nee, mit denen Gemeinde möchte ich nichts zu tun haben. Fertig. Ja. Aber lasst uns Christus suchen. Dann wird auch die Welt erkennen, wer Christus ist. Und um das zu tun, brauche ich Gott. Weil ich blicke oft überhaupt nicht durch. Also das chaotischste Volk, das ich kennengelernt habe in meinem Leben, das sind nicht die Moslems oder die Hindus oder die New Age-Typen oder die Alternativen oder sonst was, das sind Christen. So viel Aberglaube und so viel eigentlich ein Leib, aber doch so krass unterschiedlich, zum Teil verrückt. Ne? Und jetzt höre ich auf. Herr, du bist Liebe und das ist schwer, manchmal zu lieben. Manchmal ist es auch einfach Stolz und Selbstliebe, die mich daran hindert, meinen Bruder aus einer anderen Familie zu lieben. Ja, so wie wir es heute gesehen haben in Römer, dass du selber da überhaupt kein Gewicht drauf legst, ob jemand isst oder trinkt oder nicht. Dass das nicht dein Reich ist und das nicht das Ding ist, was du baust in uns, sondern dass es die Liebe ist. Dass du darauf deinen Augenmerk hast. Und das ist schwer, ja, weil ich mit meinen menschlichen Augen gucke und mit meinem Verstand und oft sehe ich nur oberflächlich und richte oder verachte. Und fühle mich dabei auch so stark und so clever. Dabei bin ich gerade in dem Moment der Dumme. Bitte gib uns Liebe und lehre uns die Liebe, lehre uns da tiefer zu gehen und weiter zu gehen, dass wir da abnehmen und mehr wirklich praktisch einfach leben. Lehre uns, wie du bist und wie du denkst und wie du die Menschen siehst. Ja, denn dieses Wort ja, ist noch immer so leicht in meinem Verständnis. Und irgendwie kommt immer mehr dazu. Ja, bitte hör nicht auf, uns zu lernen. Ich danke, dass du uns gerettet hast. Nicht weil wir toll sind, sondern weil du toll bist. Dass du uns vergeben hast. Dass du uns nach Hause bringst. Dafür wollen wir dich unser Leben lang in der Ewigkeit ehren und loben und preisen. Herr, hilf uns hier stärker zu werden und zu kämpfen. Hilf uns, unseren Blick irgendwie darauf zu richten, uns bewusster zu werden, dass der Kampf hier geistlich ist und nicht physisch. So viel verschwendete Zeit schon. Bitte mach du uns die Augen auf und die Ohren. Und werde laut durch uns. Wir sind deine Boten, von dir gesandt, um deinen Willen und dich zu verkündigen. Wir sind deine Propheten. Königliches Priestertum. So wollen wir unser Leben als Gottesdienst dir widmen und die Menschen segnen, ob sie nur Feind oder Freund sind. Amen.